Ach, Palmsonntag, Jesus ist ein Popstar und die Leute laufen ihm hinterher. Er ist unterwegs nach Jerusalem, um da Pessach zu feiern. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen. Das ist einfach prima. Und um Jesus herum und hinter ihm her wogt eine Menschenmenge nach Jerusalem. Jesus bestellt sich einen Esel. Wenn ein König damals auf einem Pferd kam, bedeutete das Krieg. Wenn er in Frieden kam, nahm er einen Esel. Die Menschen sehen in Jesus ihren König. Sie legen ihre Obergewänder auf den Weg für Jesus. Das ist so der rote Teppich der Antike. Und dann rufen sie, Heil dem König, der im Auftrag Gottes kommt, ihm allein gehört alle Ehre. Da ist Energie und diese Energie machte den religiösen und politischen Establishment Angst. Sie wollten nicht, dass die Leute Jesus als König feiern, das würde nur wieder Stress mit den Römern geben. Aber egal, Jesus weiß, dass er der König ist. Fakt. Und da müsste er sich doch freuen, dass er so gefeiert wird, aber er fängt an zu weinen. Er sieht die Zukunft der Stadt. 40 Jahre später, im Jahr 70, ist Jerusalem von den Römern belagert und der Wahnsinn, innerhalb der Belagerung bekämpfen sich drei jüdische Gruppen gegenseitig. Ihr müsst euch vorstellen, in die Vorhöfe des Tempels passen mehrere 10.000 Menschen. Und dort feiert eine große Gruppe gerade verzweifelt einen Gottesdienst im Angesicht dieser Belagerung. Und eine zweite Gruppe Juden bombardiert vom Ölberg mit Katapulten diesen Gottesdienst. Während des Gottesdienstes in den Vorhöfen sterben Hunderte, Tausende von Menschen im Bombenhagel. Während des Gottesdienstes. Und die dritte Gruppe verbrennt die Lebensmittelvorräte, die im Tempel gelagert sind. Die hätten für ein Jahr Belagerung für die gesamte Stadt gereicht. Aber diese Gruppe wollte nicht, dass eine der anderen beiden Gruppen diese Lebensmittel bekommen. Jerusalem geht von innen in Flammen auf. Die Juden vernichten sich gegenseitig im Schatten ihres Tempels. Die Römer kommen dann, haben leichtes Spiel, töten die Überlebenden, plündern den Tempel und brennen ihn dann komplett nieder. Das Ganze kann man nachlesen im jüdischen Krieg vom Historiker Flavius Josephus. Der hat kurz danach angefangen, darüber zu berichten und zu schreiben und 76 dann das Buch dazu rausgegeben. So eine Schwarte. 1,1 Millionen Juden kamen in diesem Krieg ums Leben und Israel hört auf zu existieren bis 1967. Jesus sitzt auf seinem Friedensesel. Er sieht auf die heilige Stadt seines Vaters und er sieht die Zukunft dieser Stadt und er bricht unter Tränen zusammen. Schaue ich nach Iran, in die Ukraine, nach Südsudan, da schüttelt es mich vor Entsetzen. Ich frage mich, warum ist Krieg? Rohstoffe, Gier auf jeden Fall. Menschen sind geradezu dämonisch besessen von Geld. Das ist damals nicht anders gewesen als heute. Jesus sitzt jetzt zu Rechten Gottes. Es ist Palmsonntag. Er kommt heute auch als König. Jesus will auch heute wieder Frieden bringen. Nicht Zerstörung und nicht abschlachten. Aber die Menschen wollen nicht. Damals nicht und heute auch nicht. Und wie reagiert unser König? wenn er uns jetzt ansieht, ob er auch weint? Einige Menschen in den USA sind überzeugt, dass sie den Krieg gegen Iran führen müssen. Sie wollen damit beschleunigen, dass Jesus wiederkommt. Sie wollen das biblische Armageddon herbeiführen, den großen Endsieg Jesu. Das Wort fällt tatsächlich, Endsieg. Das haben die Nazis benutzt und sie meinten damit den Sieg der deutschen Rasse über die minderwertigen Rassen. Das ist unglaublich, dass dieses Wort heute von US-Amerikanern, amerikanischen Influencern und der identitären Bewegung benutzt wird, um den Sieg Jesu zu beschreiben. Das ist dämonisch zynisch. Sie begründen das dann mit der Offenbarung. Nach Offenbarung 19 wird Jesus verantwortlich sein dafür, dass die letzte Schlacht, dieses Armageddon, dass diese letzte Schlacht der Erde stattfindet, bevor Gottes neue Welt entsteht. Aber Christus wird die Schlacht beginnen, nicht Amerikaner. Gottes Gerichte gehen vom Thron Gottes aus und nicht vom Weißen Haus. Die US-evangelikale Lesart der Offenbarung sieht aber anders aus. US-Machthaber, Politiker und Milliardäre, die wollen entscheiden, wann die Schlacht von Armageddon beginnt. Sie wollen Christus mit ihren Kriegen zwingen, zu tun, was sie wollen. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ging letzte Woche durch die Medien. Nur Christus lässt sich nicht zwingen. Also stehen sie gegen Christus. Das heißt, sie sind Antichristus. Und der Antichrist ist derjenige, der am Ende in der Offenbarung im ewigen Feuer der Verdammnis umkommt und mit ihm seine Schergen, die ihm nachfolgen. Wenn Jesus die Schlacht bei Armageddon beginnt, dann kämpft er nicht mit Bomben, sondern mit Gerechtigkeit. Er trägt nicht eine Militärkleidung, die im Blut der Feinde getränkt ist, sondern er trägt ein Gewand, das mit seinem eigenen Blut getränkt ist. Er siegt nicht mit Waffengewalt, sondern mit dem Wort Gottes, das aus seinem Mund kommt. In der Offenbarung macht der Antichrist den drei einen Gott nach. Luther sagte, der macht den Affen Gottes. Der tut so, als wenn er Gott wäre. Und die Menschen, die jetzt mit Bibelversen Krieg fordern, sind auf der Seite dieses Pseudogottes, dieses Affen. Und am Ende werden sie mit Satan vernichtet. Da können sie jetzt noch so inbrünstig Gottesdienste feiern und Halleluja schreien. In Wirklichkeit sind sie vom Satan verführt und von den Dämonen besessen. Und Gier. Das heißt, heute missbrauchen Wahnsinnige und dämonisch Besessene wieder den Namen Jesu, um ihren Terror zu rechtfertigen. Es ist nichts Neues. Aber es wird wieder heftig. Und unter dem Aspekt sind die Gebetstreffen der US-evangelikalen Wohlstandsprediger im Oval Office eher eine okkulte Teufelsanbetung. 2000 Jahre zurück, damals pilgerten Juden aus aller Welt jedes Jahr nach Jerusalem, um Pessach zu feiern. Und sie wollten natürlich Opfer bringen und sie konnten natürlich aus aller Herren Länder nicht die ganze Zeit die Opfertiere mit sich bringen. Deswegen mussten sie sie vor Ort kaufen und die Opfertiere mussten eine bestimmte Qualität haben, so steht es im Wort Gottes. Und die wurden deswegen auf speziellen Märkten verkauft, die der Hohepriester Kaiphas an den Pilgerwegen eingerichtet hatte. Scheint so ein Service gewesen zu sein. Die Pilger mussten in Wechselstuben ihr Geld in die Tempelwährung umtauschen, weil die Opfertiere nur mit der Tempelwährung gekauft werden konnten. Und der Wechselkurs war Wucher. Und die Preise für die Tiere waren Wucher. Die Märkte waren also nicht eine freundliche Geste von Kaiphas, um den Pilgern das Opfer zu erleichtern. Nein, Kaiphas und seine Familie wurden dadurch reich. Er bereicherte sich an seinem heiligen hohepriesterlichen Amt. Das ist genauso, wie das Donald Trump heute macht. Die Strukturen sind ganz ähnlich. Er und seine Familie werden reich. Und der Hohepriester Kaiphas hat im Namen Gottes Israels den Ausbeutungskapitalismus verwendet. Ist auch nichts Neues. Ihr könnt euch vorstellen, wie der Zorn in Jesus brodelt, als er zum Tempel kommt und die Händler und Geldwechsler da sieht. Das ist schon im Alten Testament in Psalm 69 prophezeit, wo gesagt wird, der Eifer um dein Haus wird mich fressen. In Jesus brodelt es und er wird die Kaiphas-Händler aus dem Tempel werfen. Ich weiß nicht, ob ich damit zufrieden gewesen wäre, sie einfach nur rauszuwerfen oder ob ich nicht doch auch Bomben geschmissen hätte. Aber Jesus ist nicht so. Johannes schreibt im Evangelium, Jesus kam in sein Eigentum, aber seine Menschen nahmen ihn nicht auf. Die Menschen wollen den Frieden Jesu nicht. Sie wollen Jesus nicht. Sie wollen Macht und Reichtum. Das war damals so und das ist heute so. Jesus gibt aber nicht den Frieden, den Menschen wollen. Menschen wollen das Gleichgewicht der Angst. Wer Frieden sagt, meint die Angst aller anderen. Wenn Putin, Trump, Netanyahu, Khamenei und die Kriegsfürsten in Sudan, Myanmar, Mali und so weiter Frieden haben wollen, müssen alle anderen Angst haben. Und siehe da, Putin und Trump begründen ihre Vernichtungskriege mit Gott und Jesus. Der Patriarch Kyrill nennt den russischen Krieg gegen die Ukraine einen heiligen Krieg. Und Trump sagt, dass Gott ihn als Retter gesandt hat. Kurz zusammengefasst. Er redet ja viel, aber das so kurz zusammengefasst. Und seine pseudochristlichen Schergen bestätigen ihm das täglich. Irritierend ist, die orthodoxen Mitglieder der Regierung Netanyahu in Israel begründen ihre Kriege auch mit der Bibel. Das kann man gut machen. Das hat eine gewisse Logik, das macht Sinn. Es ist dennoch irritierend, weil sie einen wichtigen Aspekt außer Acht lassen. Die antiken israelitischen Könige in Jerusalem, die machten immer mal wieder Verträge mit Ägypten, einer Großmacht, weil sie von den Großmächten Babylon, Assyrien und Persien bedroht wurden. Gott warnt aber sein Volk davor, sehr eindringlich mit den Ägyptern Verträge zu machen. Durch die Propheten Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Sehr ausführlich. Israel soll kein Abkommen mit Ägypten treffen. Gott will, dass sein Volk alleine auf ihn und seinen Schutz vertraut. Er hat Israel aus Ägypten befreit. Er hat dafür gesorgt, dass sie frei bleiben, auch wenn sie nicht das größte Land sind, aber sie bleiben selbst unter der Fuchtel der Großmächte frei. Und Gott wird das weiter tun. Die israelitischen Könige sollen das Volk nicht wieder an ägyptische Götter verkaufen. Da ist der Gott Israels sehr empfindlich. Ägypten wird in der jüdischen Bibel so beschrieben: Es ist stolz auf seine Technik, Kultur und Bildung und Medizin, auf Reichtum und auf seine militärische Macht. Und es versteht sich als Weltpolizei. Es überschätzt sich selbst. Das hört sich so ein bisschen an wie die Beschreibung der aktuellen USA. Die Propheten kündigen den Untergang Ägyptens an. Gott selbst wird Ägypten strafen. Und das ist dann später auch passiert, kann man im Alten Testament nachlesen. Israel soll auf keinen Fall mit den Pharaonen Verträge machen. Netanjahu sollte vorsichtig sein, sich auf die USA zu verlassen. Hat man denn keinen Gott mehr in Israel? Hat man es nötig, geradezu faschistisch zu werden? Der Augapfel Gottes ist entzündet und eitert. Wer wird ihn heilen? Frieden in der Welt soll der Frieden des Gewalttätigen sein, und dieser Frieden wird mit Angst erkauft. Die Starken haben Frieden und alle anderen haben Angst. Das politisch korrekte Wort dafür ist Sicherheitsarchitektur. Wieder gilt in der europäischen Politik der Satz der Antike: Si vis pacem, para bellum. Willst du Frieden, bereite den Krieg vor. Das ist ja eine bestechende Logik, und schon beginnt man mit der Aufrüstung. Das hat doch im Kalten Krieg auch funktioniert. Ganz wunderbar. Jesus bringt aber einen Frieden, der göttlich ist und nicht weltlich. Der bringt sogar Frieden für die Machthaber, aber die wollen ihn nicht. Jesus brachte damals Frieden für die Juden, die sich dann in Jerusalem gegenseitig vernichteten. Jesus brachte Frieden für Israel und für die Römer, aber sie wollten nicht, Israel nicht und die Römer nicht. Die Römer richteten dann ihren eigenen Frieden über Jerusalem auf, die Pax Romana, den römischen Frieden. Das stand, Pax Romana, das stand auf den Standarten einer jeden Militäreinheit der Römer. Das ist der Frieden des erfolgreichen militärischen Mordens. Das ist Totenfrieden. Die kostbaren Gottesdienstgeräte aus dem Tempel in Jerusalem, die wurden nach Rom gebracht. Der Kaiser Nero hat damit seine Kasse saniert. Damals war es Gold aus dem Tempel, heute sind es Erdöl, Gas, seltene Erden, ihr wisst, was ich meine, alles Mögliche. Nero, Putin, Trump, Netanjahu, Khamenei und all die anderen brutalen Herrscher der Menschheit, nicht nur heute, sondern von damals schon, sie waren und sind von einem dämonischen Wahnsinn befallen und sie bringen Gewalt, Tod und Vernichtung. Ich bin dankbar, dass die europäischen Staaten die Aufrüstung wenigstens nicht mit Jesus begründen. Aber es gibt ja auch faschistische Parteien in Europa, die ihre Politik des Hasses durchaus mit Jesus begründen. Es gibt die Christen in der AfD. Die wollen auch keinen Frieden im Sinne Jesu. Sie feiern Putin und Trump und sie benutzen in ihrem Programm Bibelstellen. Und die Schlüsse, die sie aus diesen Bibelstellen ziehen, erzeugen bei mir als Theologen Würgereiz. Glücklicherweise habe ich das gelesen, als ich gefastet hatte und ich hatte einen leeren Magen. Aber die Magensäure hochzuwürgen ist auch nicht angenehm. Diese Leute drehen die Worte Jesu so lange in Jesu Mund rum, bis sie den Hass damit begründen können, den sie verbreiten wollen. Dass Christus sie dann schon längst ausgespuckt hat, das merken sie gar nicht. Genauso wenig wie die Evangelikalen in USA. Sie beten für den Sieg der Gewalt und nicht für den Sieg Jesu. Jetzt höre ich oft, du kannst doch jemandem, der sich Christ nennt, nicht den Glauben absprechen. Doch, kann ich. Jesus fastete 40 Tage lang nach seiner Taufe und dann kam der Satan und wollte Jesus verführen, dass er ihn anbetet. Dafür versprach der Satan ihm Sieg und Herrlichkeit und Segen und er zitierte dafür Bibelverse. Was hätte Jesus nicht alles Gutes in dieser Welt tun können, wenn er dem Satan angebetet hätte? Er hätte Weltherrscher werden können und alle retten können und was Gutes und tolle Politik machen können. Er hätte eine super satanische Sicherheitspolitik machen können. Aber hallo, der Satan hat doch Bibelverse zitiert, dann kann das doch nicht falsch sein. Jesus ist nicht drauf eingegangen. Er hat andere Bibelverse zitiert, er kennt sie ja. Der Apostel Paulus warnt uns, dieses Muster, das der Satan da versucht hat, das setzt sich fort. Paulus hatte damit zu tun und wir haben heute noch damit zu tun. Satan und seine Vertreter tarnen sich als Diener der Gerechtigkeit. Die Verführung findet unter dem Deckmantel der Frömmigkeit statt. Falsche Lehrer und Propheten versuchen, die Nachfolger Jesu für ihre teuflischen Machenschaften zu gewinnen. Der Apostel Petrus warnt auch davor. Er sagt, die Verführer verwenden Bibelverse und verdrehen die so geschickt, dass man drauf reinfallen kann. Jesus warnt davor. Er sagt, die Verführer kommen wie Wölfe im Schafspelz. Das merkst du erst, wenn es zu spät ist. Da folgst du einem sanften Schaf, aber das zieht dich dann immer mehr so in die bösartigen, geradezu dämonischen Machenschaften hinein. Und bevor du es merkst, bist du selbst zu einem Wolf im Dienste Satans geworden. Aber dann ist es zu spät. Nicht alle, die die Bibel zitieren, gehorchen Gott. Manche wollen genau das Gegenteil, was Gott will, und zitieren deswegen Bibelverse. Das Traurige ist, sie merken es in ihrer Dummheit manchmal gar nicht, dass sie auf dem Irrweg sind und Satan folgen. Jesus sagt uns, ihr erkennt sie nicht an ihren Worten, sondern er erkennt sie an ihren Früchten. Jesus' Nachfolger sind wie ein gesunder Baum, der bringt gute Früchte, die Leben geben. Ein falscher Christ ist wie ein schlechter Baum, der bringt giftige Früchte, die töten. Wie wirken deine Früchte? Ob Menschen Christus gehorchen, das erkennt man daran, was ihr Reden und Handeln am Ende bewirkt. Sind das dann Wut oder Hass, die da rauskommen? Oder ist es der Friede Jesu, der das Ergebnis ist? Nicht, ob ein Mensch fromme Worte sagt und lächelt, ist ein Zeugnis des Glaubens. Das macht der Satan und seine Dämonen auch, der lächelt und der kennt die Bibel auswendig. Der Maßstab ist, ob man im Leben eines Menschen sehen kann, dass das höchste Gebot der Gottesliebe und der Nächstenliebe gehalten wird und die entsprechenden Ergebnisse dabei rauskommen. Palmsonntag vor 2000 Jahren, dieselben Leute, die Jesus heute zujubeln, werden am Freitag brüllen, kreuzigt ihn, denn sie wollen seinen Frieden nicht. Sie wollen, dass Jesus die Sicherheitsarchitektur bringt. Er soll mit Waffengewalt, Blutvergießen und Tod die Römer aus dem Land treiben. Aber Jesus entlarvt die Macht der Mächtigen, die Frieden sagen und Tod meinen. Er entlarvt auch die Bibelschwinger. Das sind diejenigen, die Bibel mit Bibelversen um sich schlagen, die Bibel schwingen und dann zuschlagen und töten, was ihnen nicht gefällt. Die Kreuzzüge, die wurden begründet mit Deus vult, Gott will es. Ziemlich platt zugegeben. Heute macht man das nicht so platt. Heute werden von dem Pseudochristen Rassismus, Fremdenhass und Kriege nicht so ganz platt begründet, aber im Grunde kommt es auf selbe raus. Das ist genau das, was sie meinen, wenn sie Bibelverse schwingen. Sie wollen etwas und schieben es dann Gott in die Schuhe. In der Offenbarung sagt Jesus seinen Nachfolgern Folgendes. Er sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe bei dir an. Wenn du meine Stimme hörst und die Tür öffnest, dann komme ich herein zu dir und ich werde mit dir das Mahl einnehmen und du mit mir. Beachte Folgendes. Jesus klopft nicht bei denen, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Er klopft bei seinen Nachfolgern. Also bei mir und bei dir hoffentlich. Und er drängt sich nicht rein, er zwängt sich nicht durch die Tür und er haut dir nicht Bibelverse um die Ohren, sondern er bittet um Einlass. Und er bringt dir das Leben mit und nicht den Tod. Ob du Jesus eingelassen hast, das wird man daran sehen, welche Früchte dein Reden und Handeln bringen. Was sind deine Früchte? Paulus nennt Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte des Friedens Jesu. Oder sind deine Früchte Streit, Wut, Hass, Demütigung und Feindschaft? Wenn nur eine einzige giftige Frucht von dir kommt, dann sind alle deine guten Früchte auch vergiftet. Es ist gut, dass Jesus für unser Versagen gestorben ist und er uns wieder von der Schuld unserer giftigen Früchte reinigt. Dafür musst du das mal erst anerkennen, dass du auch giftige Früchte mit dir trägst und es vor Jesus bekennen, damit er sie heilt. Nun schaut euch das Leben, Reden und Handeln der Menschen an, die mit dem Namen Jesu Hass, Ausgrenzung, Gewalt und Krieg begründen. Wer glaubt, dass diese Leute Jesus tatsächlich hereingelassen haben, als er bei ihnen klopfte, bringen sie auch ihre giftigen Früchte zu Christus, damit ihnen vergeben wird und wieder gesunde Früchte bei ihnen entstehen? Auf den Satz, du kannst doch jemand, der sich Christ nennt, nicht einfach den Glauben absprechen, sage ich, ja, kann ich. Ich sehe nämlich die Früchte. Ich lasse mir von Paulus, Petrus, Johannes und Jesus meinen geistlichen Sinn schärfen. Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er mir klar macht, ob jemand Bibelverse verdreht, um das Böse mit dem Namen Jesu zu rechtfertigen. Jesus hat sich nicht aufgedrängt, dein König zu sein. Obwohl er es ist. Er kommt zu dir und klopft an. Er nimmt aber dein Leben nicht in Besitz, obwohl es ihm als Schöpfergott schon gehört. Er wartet, bis du es ihm gibst, wenn er anklopft. Er lässt dir die Freiheit, dich zu entscheiden, ob du ihn als König haben willst oder nicht. Er macht das genauso, wie er denn damals den Menschen in Jerusalem die Freiheit gab, sich zu entscheiden. Und jetzt guck mal, was die daraus gemacht haben. Mord und Vernichtung. Was machst du aus der Freiheit, die Jesus dir gibt? Machst du ihn zu deinem König? Oder versuchst du, seinen Namen zu benutzen, um selber Einfluss zu haben? Wir hatten das Sendschreiben-Projekt, da wurde uns klar, wir wollen mehr sein wie Jesus, ihm mehr besser nachfolgen. Darum hatten wir auch diese Predigtreihen über Nachfolge, Sabbat, Gebet und Fasten. Wir wollen üben, mehr so zu sein, wie Jesus ist. Und darum predigen wir hier von Nächstenliebe, von der göttlichen Umkehrung der Verhältnisse, wisst ihr noch? Oder über Gottvertrauen in aller Not, so wie der E.G. Vogt das letzte Woche gemacht hat. Du schaffst das nicht immer sanftmütig, demütig und erfrischend und freundlich zu sein wie Jesus? Wir üben es ja noch, aber manchmal versagt man halt auch. Dann ist da der böse Nachbar und dann stellt man eine Mauer des Schweigens und des Zorns zwischen sich. Und wer das am besten aushält, der hat halt Frieden, den Frieden des Stärkeren. Oder in Familie und Gemeinde, was kann man da schön scheitern, nicht wahr? Man ist in irgendeiner Sache nicht einer Meinung und dann kann man sich angegriffen fühlen. Und du meinst, das gibt dir dann das Recht zurückzuschlagen mit bedrohlichem Schweigen? Oder mit bedrohlichem Unterton? Oder mit gut gezielten Worten? Oder mit Lautstärke? Solange bis alle anderen schweigen? Kennt ihr übrigens den Fascho-Move? Die Faschisten drohen irgendwem mit irgendwelchen verletzenden Worten. Sie greifen irgendwas aus der Luft und schmeißen das auf die Leute. Und wenn dann jemand, der sich von ihnen bedroht und verletzt fühlt, darauf reagiert, sagen sie, das ist Meinungsfreiheit, das wird man doch mal sagen dürfen. Und dann nehmen sie sich, gehen sie in die Opferrolle und sagen, oh, wir sind angegriffen worden. Oh. Und jedem, der ihnen widerspricht, dem gegenüber gehen sie in die Opferrolle und dann können sie so richtig zuschlagen. Das ist der Fascho-Move. In die Opferrolle gehen und dann das Recht haben, jeden damit zu verprügeln. Und Hass zu verbreiten. Das geht auch in der Gemeinde. Kann man gut machen. Jemand sagt dir Dinge, die beleidigend sind. Es ist nicht so sehr, dass man darauf empfindlich reagieren muss, aber das kommt dann immer wieder. Mal hier ein böses Wort, mal eine Unterstellung und dann immer mit so einem Lächeln oder so einem Kichern, so als wenn das nur ein Scherz wäre. Aber irgendwie tut das schon so ein bisschen weh. Aber du verhältst dich, wie Jesus das will, und du hältst auch die andere Backe hin und hältst das aus. Aber irgendwann hast du halt mal einen schlechten Tag, da geht's dir nicht so gut, und dann kommt wieder so ein Satz, so ein spitzer Satz mit so einem dummen Grinsen. Und dann wirst du laut und sagst, jetzt hör endlich auf! Und dann sagt der andere, ach, du hast mich angebrüllt, ich bin verletzt, guck doch, was für ein Gewalttäter! Das ist der Fascho-Move in der Gemeinde. In 30 Jahren Dienst habe ich das oft genug erlebt. Wir sind sehr geschickt darin, uns selbst zu Opfern zu machen, damit wir das Recht bekommen, anzugreifen. So wie die Nazis, so wie Trump, wie Putin, die benutzen auch die Opferrolle, um Kriege anzufangen. Und wenn wir nicht diese Strategie benutzen, dann können wir wenigstens über irgendjemanden so hintenrum reden, hinter seinem Rücken reden und Stimmung gegen ihn machen, geht auch. Und dann haben wir diesen Pseudofrieden, diesen rein menschlichen Pseudofrieden. Der wird erkauft mit der Angst, nicht geliebt zu werden. Das ist eine giftige Frucht. Wie gut, dass wir einen König haben, der für diese giftigen Früchte gestorben ist. Wir können ihn um Vergebung bitten. Wir können ihn so wie in jedem Gottesdienst immer wieder hineinlassen und mit dem Heiligen Geist üben, in Zukunft gute Früchte zu bringen und diese bösen Früchte wegzulassen. Aber wie gehen wir nun mal damit um? Ich meine, die Welt ist so, wie sie ist. Wie gehen wir damit um? Jesus ist für dich sanftmütig. Er will dich erfrischen. Wenn er dein König ist, dann musst du ihm nicht alle Wünsche von den Augen ablesen. Es ist umgekehrt. Jesus will dir alle Wünsche von den Augen ablesen. Jesus will dir dienen. Dafür musst du ihn aber angucken. Dafür musst du ihn reinlassen. Das ist wieder die göttliche Umkehrung der Verhältnisse. Der König dient dem Sklaven. Wenn du es zulässt, dass Jesus dir dient, dann wirst du selbst sanftmütig und erfrischend und friedlich für andere. Deswegen frag mal, was brauchst du? Womit muss Jesus dir dienen, damit du Frieden ins Herz bekommst? Sei mal ehrlich mit dir selber und sei ehrlich vor Jesus. Geh mal in dein Zimmer und öffne dein Herz, damit Jesus hineinkommt. Er klopft an. Und wenn jetzt Jesus hier vor der Tür steht und anklopft, das wäre klasse, oder? Den würden wir reinlassen und wir würden ihn voller Begeisterung jubeln und sagen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen Gottes. Und dann merken wir, dass er nicht so ist, wie wir uns das gedacht haben und wir ihn nicht benutzen können, um damit unsere Ziele zu erreichen. Und dann kippt die Stimmung von gepriesen sei der König in kreuzigt ihn, weil wir ihn nicht so benutzen können, wie wir es gerne hätten. Und dann haben wir es wieder, dieses kreuzigt ihn wie damals in Jerusalem. Die wollten seinen Frieden auch nicht, der so anders ist. Das war damals der Untergang. Und wenn wir Jesu Frieden nicht annehmen, ist es auch unser Untergang. Wir würden natürlich nie sagen, kreuzigt ihn, so dumm sind wir ja nicht, ne? Haben wir jetzt ja gelernt. Aber wir verhalten uns ja dann doch so, dass, als wenn wir ihn umbringen wollten, so mit so einem Fascho-Move zum Beispiel. Wie all die super Frommen, die seinen Namen missbrauchen, um Krieg zu führen. Wollen wir ja nicht. Das heißt, Jesus steht vor deiner Lebenstür und klopft an. Er drängt sich nicht auf. Aber wenn du ihn deinen König nennst, dann musst du es zulassen, dass er dir dient. Dann wird sich sein Frieden in dir ausbreiten und du wirst seinen Frieden um dich herum ausbreiten. Nicht den Frieden des Stärkeren, sondern der Friede, der aus Liebe, Dienst und Freiheit geboren wird. Das ist Palmsonntag. Jesus ist König, Jesus ist dein König, er klopft an und jetzt lass deinen Palmsonntagsjubel nicht ins Kreuzigt ihn fallen, sondern lass deinem Palmsonntagsjubel die Früchte, die guten Früchte deines Redens und Handelns folgen. Amen.